Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Ortlieb, Tuteron, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, bei LinkedIn habe ich letztens eine Werkstatt gesehen, die sah richtig gut aus. Also Tageslicht, alles sauber, alles ordentlich. Total super neue Werkbänke, neue Fahrradlifter, alles perfekt. Und ich glaube, du hast dann da was zugeschrieben, wo du die 5 Fehler in der Werkstatt erkannt hast.
Ja, ich war der Besserwisser.
Besserwisser, naja, klar. Ja,
ich wurde dann als Besserwisser abgetan und ich, ehrlich gesagt, das trifft mich schon im Mark, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich sein will. Aber manchmal ist man das vielleicht auch, auch wenn man es nicht will.
Wie bist du denn dazu gekommen, dass sie dich als Besserwisser abgestempelt haben?
Naja, ich hab die Werkstatt gesehen und dachte mir irgendwie so, da hat aber jemand wirklich sich Mühe gegeben, hat offiziell auch Geld, offensichtlich auch Geld in die Hand genommen und hat sich richtig um eine tolle Werkstatt bemüht. Aber ich hatte auf Anhieb auf diesem Bild 5 Kardinalfehler gesehen. Und diese Kardinalfehler, die waren so offensichtlich, dass ich dachte, das musste man ansprechen. Das habe ich offensichtlich so getan, dass ich eine ganze Menge Widerspruch geerntet habe.
Das ist schon krass, ja. Also das ist so ein Fehlersuchbild, hätte ich immer gesagt. Ich habe natürlich die Fehler auch gleich gesehen, aber welche 5 hast du denn gesehen? Sag doch mal eben.
Naja, es fing bei mir an, also das ist eine hübsche Werkstatt gewesen, also eine toll eingerichtete Werkstatt, neu und hell, aber die lassen sozusagen ihre Mitarbeitenden den ganzen Tag auf dem Betonboden stehen. Also ich dann dachte irgendwie so, das ist nicht Ermüdung.
Ne? Bitte? Kein ergonomischer Fußboden wurde verwendet.
Genau, und das ist nicht ermüdungsfrei und dafür gibt es ja extra Werkstattböden, die das sind. Und die sind deshalb, weil die Menschen, die dort arbeiten, müssen den ganzen Tag auf diesem Fußboden stehen. Das ist einfach leider der Job eines Mechanikers oder einer Mechanikerin, dass man den ganzen Tag stehen muss. Das geht ermüdungsfreier. So.
Okay, das war Fehler Nummer 1.
Fehler Nummer 2 aus meiner Sicht waren die Abstände zwischen der Werkbank und dem Montageständer. Und so wie die gewählt waren, und zumindest das, was man sehen konnte, war der Abstand zu groß. Und zu groß heißt einfach, dass die Menschen, die dann das Werkzeug greifen wollen, dass da immer 1 oder 2 Schritte machen müssen. Und das ist auch das ist kleines 1x1 eigentlich in Griffweite. Und das heißt, der Montageständer muss näher ranrücken.
Ja, beziehungsweise näher ranrücken oder das Werkzeug muss näher oder am Mann sein oder sonst irgendwas. Genau. Das war auch tatsächlich meine Frage, die ich dann konkret gestellt hatte. Ich glaube, auf dem Bild kann man eher sehen, dass es nicht um 1-2 Schritte, sondern eher um 2-3 geht sogar. Und dann potenziert sich das natürlich.
Genau, das machst du jeden Tag bei mehreren Aufträgen und Vorgängen und bei jedem Werkzeuggriff. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass das irgendwie in ein Zeitfresser ist.
Ja. Fehler 3?
Fehler 3 war das, was ich an Werkzeug an der Wand gesehen habe, zu viel. Das war aber gar nicht so das große Problem. Also es waren vielleicht irgendwie 50 Werkzeuge, die zu zählen waren. Wir wissen, dass man mit 30 auskommt, zumindest an der Standardarbeitsfläche. Die haben wir auch mal, also das haben wir auch mal definiert. So alles unter 30 ist eigentlich so ausreichend und gut. Aber entscheidender war, was da hängt. Also das war offensichtlicher, weil das zeigt, dass da überflüssiges Werkzeug hängt. Um mal den Klassiker zu nennen, den Ring-Maulschlüssel in allen Größen. Ja, das ist natürlich hübsch und so kauft man auch Ring-Maulschlüssel ein, aber es ist für eine Werkstatt völlig ineffizient.
Okay, das Fehler 3. Wir wollen ja gar nicht in die Tiefe gehen, aber Fehler 4, hast du den noch im Kopf?
Ja, und zwar, es gab einen Tresen und dann gab es die Eingangstür. Und das hat man auch gesehen. Also man konnte sozusagen reingucken. Man kam also in diese Werkstatt rein und dann war da ein Tresen. Da wurde offensichtlich auch Annahme gemacht und dahinter waren die Werkbänke. Und da muss man sagen, zu einem Prinzip bei uns in den VSF Allride Werkstätten gehört, dass man zwar in die Werkstatt reingucken kann, aber dass das nicht so offen ist, dass jeder Kunde direkt sich daneben stellen kann oder praktisch über den Tresen sich hängt und sagt, irgendwie, was machen Sie denn da? Zeigen Sie mir doch mal und so. Ungestörtes Arbeiten gehört bei der hohen Frequenz und bei der Konzentration, die man beim Arbeiten aufbringen muss, gehört das zur Pflicht.
Ja, wenn man weiß, dass diese Gespräche, die die Kunden führen, auch wenn die gar nicht angesprochen sind, die Mechaniker oder Mechanikerin, jedes Gespräch hören die ja zu und dann sind sie abgelenkt. Klar, gar keine Frage, ist ein Fehler. Und den fünften hast du noch im Kopf?
Nicht mehr ganz genau, mir fallen jetzt zwei ein. Ich fand zum Beispiel, das Licht war, es war ein heller Raum, das war alles gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lichtquellen insgesamt auch richtig waren, aber direkt über den Arbeitsplätzen war es zu wenig. Das war das, was ich identifizieren konnte. Aber das Zweite war, es gab zwei Arbeitsplätze und die waren so seitlich aneinander sortiert. Und für mich war auch offensichtlich, wenn da zwei Menschen arbeiten, dann sind die sozusagen so halb zueinander gewandt, nebeneinander am Arbeiten. Und wir haben ja unsere Werkbank, die ist ja, also manche haben das als Vogelkäfig bezeichnet schon, diese Werkbank mag den einen oder anderen vielleicht stören, aber der Sinn ist, dass die Menschen, die dort daran arbeiten, voneinander getrennt sind, damit sie auch nicht die ganze Zeit miteinander quatschen, sondern konzentriert arbeiten und dann, wenn sie irgendwie eine Pause machen, miteinander quatschen, aber eben voneinander getrennt sind. Das war dort nicht so.
Ja, Vogelkäfig, Vogelhäuschen, glaube ich, wurde immer gesagt.
Vogelhäuschen, genau.
Ein wenig despektierlich gibt es Menschen, die das Vogelhäuschen genannt haben, wo da doch so von so vielen Menschen so viel Gehirnschmalz drin steckt. Aber du hast natürlich recht, das ist so ein bisschen die Trennung zwischen den beiden Arbeitsplätzen, das ist mir auch aufgefallen, dass man nicht ständig von dem Kollegen oder von der Kollegin vollgequatscht wird. Und das Licht ist mir auch aufgefallen. Da sind wir schon bei 6 Fehlern. Lassen wir es mal gut sein. Also was mich am meisten gewundert hat, ist, dass das war ein LinkedIn-Post, glaube ich, ne?
Ja.
Und dass so viele Menschen das gefeiert und haben und zugestimmt haben. Also entweder wollen die was Böses und sagen, ja, jetzt sehen wir zu, wie du damit klarkommst, wir werden dich dann links und rechts überholen. Oder die haben alle einfach keine Ahnung und finden nur das Bild hübsch oder so. Ich weiß es nicht genau, was da so hintersteckt. Und deswegen fand ich es umso bemerkenswerter, dass sie dich dann als Besserwisser tituliert haben. Ich bin dir übrigens noch zur Seite gesprungen nachher.
Ja, aber das ist, fand ich doch relativ klar und das verstehe ich auch. Da zeigt jemand seine Werkstatt und ist ganz stolz darauf und dann kriegt er irgendwie von jemandem, den er nicht kennt, irgendwie gesagt, da sind 5 Kardinalfehler drin. Da verstehe ich, dass andere ihm beiseite springen und sagen irgendwie so, Mensch, das hast du alles toll gemacht, ich unterstütze dich mal hier. Also den Teil konnte ich wirklich gut verstehen. So, die andere Seite ist aber, in jeder Auseinandersetzung, die ich dann schriftlich noch in diesem Post mit den anderen geführt habe, war relativ klar, die haben auch mal in einer Werkstatt gearbeitet oder sind irgendwie Berater gewesen, die jetzt erstmal gesehen haben, dass es da ordentlich und aufgeräumt ist und sagten, ist doch alles gut. Also da schien mir wenig Erfahrung und Kompetenz in wirklichen Fahrradwerkstätten vorhanden zu sein. Und dann dagegen zu halten, fand ich schon seltsam. Also das habe ich irgendwie als komisch empfunden, dass man aber jemanden, der sowas reinstellt, weil er stolz ist auf was, erstmal unterstützt, konnte ich gut nachvollziehen. So, und das ist vielleicht auch ein bisschen das, hätte ich vielleicht mehr machen sollen, sagen, irgendwie so, hast eine tolle Werkstatt hingestellt, wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann frag mich und so. Aber andererseits frage ich mich auch immer, man geht ja in die Öffentlichkeit und zeigt allen, was man irgendwie so Tolles gemacht hat, da gehört LinkedIn natürlich dazu, sachliche Kritik muss man schon aushalten.
Ich denke auch, ich habe es ein bisschen anders gemacht als du. Ich habe ihn persönlich angeschrieben und habe ihn gefragt, wo denn die Mechaniker das Werkzeug haben. Und dann sagt er, sieht man doch in den Werkbänken. Und dann habe ich ihm das persönlich geschrieben, dass das natürlich nicht wirklich schlau ist, weil das einfach zu viel Arbeit und zu weit weg ist und nicht das richtige Werkzeug. Und dann hat er daraufhin geschrieben, dass sein Mechaniker das so haben wollte. Und deswegen hat er das so gemacht. Und ich glaube, da wird schon bewusst, okay, hier funktioniert es tatsächlich nicht. Das kann nicht gehen, wenn ich den Mechaniker frage, was der sich so wünscht, dann wird es nicht funktionieren. Klar will ich die Wünsche der Mechaniker einbinden, aber nur soweit das auch sinnvoll ist und nicht, wenn es komplett sinnbefreit ist.
Ja, das ist für uns natürlich auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Wir schulen ja innerhalb der Allright-Werkstätten schulen wir auch wirklich ausreichend genug Händler jedes Jahr. Und die Mechaniker oder Mechanikerinnen haben auch immer wieder andere Erfahrungen gemacht und halten dann dagegen und sagen irgendwie so, ich kenne das anders, deswegen möchte ich das auch so wie früher. So, und da muss man ganz klar sagen, entscheidend ist ja nicht, was ein Mechaniker irgendwo mal erfahren hat, sondern entscheidend ist, was die Menschen, das sind ja auch viele MechanikerInnen, die sich damit monatelang auseinandergesetzt haben oder jahrelang Sachen probiert haben, das, was die herausgefunden haben, ist doch viel wichtiger als eine Einzelerfahrung. Das, finde ich, ist einfach ein deutlicher Unterschied.
Okay, also jetzt haben wir uns, glaube ich, genügend über diese Werkstatt ausgelassen. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige, die die Werkstatt da plant, jetzt zuhört, ob die unseren Podcast hören. Wenn du eine Werkstatt planst oder einen Werkstattumbau planst, der VSF ist auf jeden Fall immer für einen Kontakt bereit. Wir machen tatsächlich auch Werkstattberatungen. Du kannst mich persönlich anschreiben, du kannst hier an die Host schreiben. Mach es einfach, wenn du ein paar Tipps haben willst, wenn du offen bist, um ein paar Tipps zu empfangen. Wir geben gerne welche. Sag mal, Uwe, denkst du darüber nach, wenn du beim VSF aufhörst, wer deine Nachfolge macht?
Aber klar.
Jetzt wird aber noch nichts verraten.
Nein.
Du bist doch der Jüngste in eurem Team, oder?
Nee, ich bin echt der Älteste. Alter Sack sozusagen. Nein, aber ganz klar ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Die mache ich mir auch. Und die mache ich aber so, dass es irgendwie mit dem Team, mit dem bestehenden Team funktioniert. Und ich finde, dass man die sich machen sollte. Nicht zu früh, also das hab ich selber an eigenem Leib auch erfahren, irgendwie sowas ist, wenn man das 5-6 Jahre vorher sozusagen anfängt, dann kann das echt schon schwierig werden. Das finde ich tatsächlich zu früh. Aber so 2-3 Jahre vorher würde ich damit beginnen.
Und ich habe eine andere These dazu und die stimmt aber in beide Richtungen. Also ich glaube, der Übergabeprozess, der darf nicht zu früh sein. Da will ich ein Beispiel von einem Unternehmerfreund machen, der ein relativ großes metallverarbeitendes Unternehmen hatte. Und den habe ich auch gefragt, wie er das mit der Übergabe, also mit der Nachfolgeregelung regelt. Und dann sagt er mir, ja, also nächstes Jahr steige ich ja aus. Ich sage, ja, und wie, hast du das dann schon alles in die Wege genommen? Nee, sagt er, das habe ich noch nicht. Ich will ja noch mit, nächstes Jahr bis Mai bleibe ich noch da. Ich kümmere mich da im Januar drum. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist krass. Und der sagte, ja, ich suche dann einen Geschäftsführer, den setze ich ein und dann haue ich ab. Wo ist das Problem?
Das wird sich dann weisen, ob das so aufgeht.
Also, mittlerweile ist das 5-6 Jahre her, es hat funktioniert.
Ach ja.
Ja, und ich sage, und wenn das schief geht und der Geschäftsführer nicht funktioniert oder so, ich sag, dann muss ich nochmal hin, muss ich nochmal einen Monat da sein und suche einen neuen Geschäftsführer. Und dann war das Thema für ihn erledigt und da habe ich gedacht, okay, das ist cool. Also das ist schon ziemlich abgebrüht, finde ich, und der geht ja ganz locker mit um. Und das ist das, was ich meine, der Übergabeprozess, der ist bei ihm nur ein Vierteljahr. Aber was der gemacht hat, der hat in seiner gesamten Zeit als Unternehmer den Betrieb daraufhin gedrillt, dass der bereit ist für eine Übergabe. Da gab es kein zu früh für ihn. Der ist am ersten Tag, wo er das von seinem Vater übernommen hat, ist der eingestiegen und hat gesagt, jetzt mache ich den Betrieb so, dass ich ihn quasi in 2 Monaten schon übergeben kann.
Genau, dass jemand sich vorbereitet darauf und sagt, jetzt so wie der Betrieb dasteht, wird es kein Problem sein, diesen Betrieb auch zu verkaufen oder zu übergeben oder über einen Geschäftsführer den Betrieb führen zu lassen.
Genau.
Das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Ich weiß zum Beispiel bei einem Übergabeprozess, den ich kennengelernt habe, da gab es viele Baustellen, die werden wir natürlich gerne angegangen. Wenn man 5 Jahre vorher da beginnt, dann kann man sagen, diese Baustellen sollte man dann, die kann man dann, wenn man Nachfolger sein soll, unheimlich schlecht 5 Jahre liegen lassen. So, ist ein schwieriges Thema und deswegen wollten wir sie angehen und haben es auch gemacht und das hat natürlich zu Kollisionen geführt.
Genau, das ist immer das Problem und ich kenne das aus den Büchern, die ich viel gelesen habe über Unternehmertum. Da steht als eine der elementaren Aufgaben des Unternehmers, ist das Unternehmen vorzubereiten für den Nachfolger. Und zwar immer und von Anfang an, von der ersten Stunde des Unternehmens an quasi. Also ist ein bisschen übertrieben, aber wenn es läuft, dann sollte man schon immer auf die Übernahme vorbereiten.
Ich finde ja, da lohnt sich auch ein Schwenk zu unserem vorherigen Thema, nämlich Mitarbeiterführung und Mitarbeiterinnenführung. Da ging es ja darum, wie fängt denn das eigentlich an, Mitarbeitende zu führen? Und das beginnt ja bei einem selbst. Und ein Nachfolgeprozess sollte auch bei einem selbst beginnen. Also bin ich eigentlich in der Lage dazu, loszulassen, das abzugeben, was gefällt mir nicht leicht, was fällt mir leicht, was werde ich gerne los, was mache ich unheimlich gerne an Arbeit und was ist überhaupt kein Problem, weil man sagt irgendwie so, das ist ein Glück, kann ich das endlich abgeben. Also was sind denn die Arbeiten, die einem so viel Spaß machen und wo tut es einem richtig weh? Und es gibt, glaube ich, unglaublich viele InhaberInnen, die denen fällt es total schwer, diesen Betrieb loszulassen und das eigene Kind loszulassen, was oft meine Frau auch so bezeichnet hat. Man hat ja da so eigene Kinder geboren mit einem Betrieb oder mit einem, sag ich, irgendwie mit dem Thema, mit dem man arbeitet, ja.
Ja, nun, in der Fahrradbranche sind ja auch sehr viel unterschiedlich große Unternehmen dabei. Also das gibt ja von 1 bis 2, 3 Mann Betrieb eben bis zu vielleicht 100 Angestellte. Das, ich glaube, da unterscheidet sich der Übergabeprozess und das Fertigmachen für die Übergabe auch schon deutlich. Also hast du Beispiele, wo das mal mit so einem ganz kleinen Betrieb oder mit einem großen geklappt hat? Hast du da was im Kopf?
Ja, Thorsten, da fällt mir als allererstes natürlich unsere Freunde von Lenz E-Bike in Kelkheim ein, wo der Vater ganz lange, lange Zeit den Laden alleine geführt hat und eine kleine Werkstatt hatte und viel Ries- und Müller-Räder verkauft hat und da gut sein Auskommen hatte, das, glaube ich, richtig toll gemacht hat und die Kunden sehr zufriedengestellt hat, aber eben auf seine Art und Weise und schwer übergebbar, würde ich jetzt mal so aus meiner Sicht sagen. Und dann haben die Kinder eigentlich diesen Laden mit übernommen, insbesondere das eine Kind mit der Schwester und mit dem Bruder zusammen. Und die haben jetzt einen ganz, ganz tollen neuen Shop in Kelkheim aufgemacht. Und das ist ein wunderbares Vorzeigeunternehmen. Da hat die Nachfolge geklappt. Der Vater arbeitet immer wieder nochmal stundenweise mit. Und die sind alle sehr nah beisammen, sind stolz aufeinander, auf das, was vorher gewesen ist, jetzt aber auch, wie es nachher ist, mit viel Veränderung. Und das hat gut geklappt.
Aber würdest du sagen, dass das ein wiederholbares Beispiel ist? Ich hatte so das Gefühl, als dass Helmut Lenz den Laden jetzt nicht so geführt hatte, dass jemand anders den einfach so übernehmen konnte. Ich glaube, es war sehr persönlich Helmut, oder?
Das war sehr persönlich Helmut, aber das heißt, offensichtlich hat das ja auch so gemacht oder ist die Stimmung in der Familie so, auch vielleicht seine zurückhaltende Art, dass er das auch übergeben konnte, dass er nicht sich dann einmischen musste in dem, wie es danach passiert ist. Also das scheint mir gut geklappt zu haben und innerhalb der Familie dazu übergeben, ist ja natürlich nochmal eine sehr spezielle Geschichte, aber das, glaube ich, ist schon auch immer wieder mal übertragbar.
Ich glaube, was am besten übertragbar ist bei diesem Fall, ist, dass Helmut sich tatsächlich aus dem nächsten Laden quasi, aus dem neuen, aus dem übergebenen, sehr, sehr rausgehalten hat. Also ich hatte das zumindest das Gefühl oder die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die, was ich gehört habe, war es so, dass er sich da doch sehr rausgehalten hat. Ja. Gerade was Ladengestaltung, Design und also eigentlich alles angeht.
Das muss natürlich sein. Man muss dann nachher abgeben können und dieses abgeben können, das ist sehr umfangreich. Es hat ja was mit inhaltlichen Sachen zu tun. Das hat was mit wie stelle ich den Laden auf, wie ist der eingerichtet, welche Sachen verkaufe ich. Das ist ja von vorne bis hinten, kann das ja anders sein und das muss man zulassen können.
Okay, ich hab ein relativ problematisches Beispiel, glaube ich. Ich habe mal oder habe miterlebt, wo es eine Ladenübernahme ging und da war der Warenbestand so hoch. Und das ist unheimlich schwer, so einen großen Warenbestand zu übernehmen, weil das wird ja dann quasi alles neu finanziert. Da ist der neue Inhaber drin, der muss es dann bei der Bank komplett und da musst du auf einmal 2 Millionen Euro oder 2,5 Millionen Euro finanzieren. Da sind die Banken natürlich immer nicht so besonders erfreut drüber.
Ja, also ich meine, zu hoher Lagerbestand ist natürlich immer ein Handicap für eine Nachfolgeregelung. Das ist entweder schwierig für den, der verkauft, oder schwierig für den, der kauft. Also das doch liegt auf der Hand. Also selbstverständlich gehört ein aufgeräumtes Warenlager und ein möglichst aktuelles Warenlager unbedingt zur Voraussetzung von einer Nachfolge.
Ja, aber ist das nicht immer oft, was heißt nicht immer, aber ist das nicht häufig ein Problem, dass gerade die, die schon ganz lange dabei sind, irgendwie so ganz viel anhäufen, weil das über die Jahre, es wird einfach über die Jahre mehr. Also weißt du, was ich meine? Also wenn man frisch dabei ist oder wenn man noch mit noch ein bisschen mehr Elan und noch ein bisschen frischer dabei ist, dann achtet man immer drauf, dass man diesen alten Scheiß, nenne ich jetzt mal, nicht noch am Lager hat. Aber je länger und je älter man ist, desto mehr bleibt doch von dem Kram liegen. Also was gibt es denn da für ein Rezept für?
Ja, ganz. Ich meine, ich glaube, das Rezept ist die Antwort, die der Markt dann gibt. Das Zeug kannst du ja ansammeln, aber es ist nicht verkaufbar. Also niemand will das dann dir abkaufen. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du ja anhäufen und dann bleibt es dem Nachfolger oder der Nachfolgerin überlassen, ob man das übernimmt. Aber die Verkäuflichkeit von alter Ware ist halt einfach sehr, sehr eingeschränkt. Das muss einem bewusst sein.
In unserer Erfa haben wir mal den Spruch geprägt, am besten verschenkt man den Laden. Ich hab so das Gefühl, dass viele Ladenbesitzer, die einen Fahrradladen haben, einen zu hohen Anspruch an das haben, was der Laden an Wert abwerfen könnte. Es gibt ja verschiedene Berechnungsprozesse dazu. Ich will da jetzt auch gar nicht genau drauf eingehen, wie die Berechnung des Marktwertes von so einem Fahrradladen ist. Aber was auf der anderen Seite immer steht, ist, ich kann ja zwei Geschäfte weiter einen neuen Fahrradladen eröffnen. Wenn ich also bereit bin, einen zu kaufen, dann könnte ich ja auch kurz daneben einen neuen eröffnen. Und da muss ich mir immer überlegen, als derjenige, der einen Laden verkaufen will, was hindert denn den, der das übernehmen soll, daran, direkt daneben Konkurrenzladen zu machen, ohne alte Ware, ohne alte Sachen, mit nur neuem Werkzeug, mit allem neu, was so dazugehört. Und dann kann ich mir genau überlegen, was ist es wert, meinen Kundenstamm zu haben, was sind meine Mitarbeitenden wert, bleiben die denn bei mir oder wechseln die vielleicht tatsächlich auch rüber? Also ich glaube, der Wert, den man dem Fahrradladen beimisst, ist oft relativ hoch angesetzt.
Ja, das kenne ich auch. Da gibt es ja häufig auch die Idee, dass man die Altersvorsorge und sowas über den Ladenverkauf regelt. Das ist dann immer schwierig, weil dann ist man selber ja auch unter Zwang. Klar ist die Frage, was ist denn der ideelle Wert des Betriebes? Und dazu gehören ja in einer gewissen Art und Weise die Kundenkontakte und die Kundendaten ja auch dazu. Das ist nicht immer ganz trennscharf oder klar zu auszurechnen. Ja, nur, also man kann jetzt nicht sagen, Anzahl der Kunden in der Kundendatei ist gleich Wert XY. Das ist eben nicht zu bestimmen, weil es ja davon abhängt, wie häufig kommen die Menschen, wie ist die Kaufkraft, sind die eigentlich willig oder sind die nicht willig und so weiter. Also das ist ja ganz schwierig zu benennen, aber völlig klar ist, wenn man eine gepflegte Kundendatei hat, ist die auf jeden Fall was wert, weil das ist sozusagen die Eintrittskarte in den Markt und die sollte man als Verkäufer ja auch mitgeben. Das finde ich schon auch, die kann man schon auch bewerten.
Ich denke schon auch, dass das wird funktionieren, aber ich glaube auch zum Beispiel Prozesse sind auch, wir haben ja schon mal drüber geredet, über Prozesse. Ich glaube, das ist auch das, was man verkaufen kann. Wenn ich mir vorstelle, es steigt jemand in ein Fahrradgeschäft ein, der kommt aus einer anderen Branche, also ist gar kein Besitzer eines Fahrradladens vorher schon gewesen, sondern hat seine Karriere in der Bank dran gegeben und möchte jetzt noch Fahrräder verkaufen, weil es einfach schöner ist. Wenn der ein Fahrradgeschäft übernehmen kann, wo er sofort alles versteht und in die Prozesse einsteigen kann und der läuft so weiter wie zuvor, egal wer der Inhaber, Besitzer, Unternehmer ist, dann ist das schon mal eine ganze Menge wert, glaube ich. Das ist ein Wert, den man verkaufen kann. Wenn die Prozesse oder wenn das alles davon abhängig ist, wie ein oder zwei oder drei Leute da arbeiten, dann ist das wenig wert.
Nein, jetzt sind wir wieder beim Aufgeräumt. Jetzt kommst du in einen Betrieb und der hat totales Chaos und dir will jemand den Laden verkaufen und sagt, aber ich habe ganz tolle Prozesse. Das kann ja kein Mensch glauben. Also das Chaos ist ja das Gegenteil von sauberen Prozessen, sage ich jetzt mal. Das kann man ja für sich auch in Ordnung finden. Das, wie gesagt, nicht missverstehen. Ich finde ja, dass es genug Menschen gibt, die da draußen ihren Fahrradladen machen und die in dem Chaos sehr gut zurechtkommen und das gut bewerkstelligen, aber zum Verkaufen taugt das nicht. So, und das ist ja in dem Moment, wo ein Laden aufgeräumt, strukturiert ist, wo man die Abläufe genau kennt und das auch vermitteln kann, dann ist das natürlich ein Verkaufswert wieder, den man mit reingibt. Oder auch für viele Nachfolgende genau das Argument, was du sagst, dann mache ich doch lieber nicht einen eigenen Laden auf, sondern ich habe ja hier schon alles fertig und muss nur einsteigen und das macht es mir ja leicht. Und genau das sollte eben so ein Nachfolgeprozess auch bieten. Mach es doch dem Nachfolgenden leicht.
Da sind wir wieder ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, du arbeitest eigentlich immer daran, den Laden verkaufsfertig, übergabefertig zu machen. Wenn du jetzt gerade sagst, der Laden ist ordentlich und aufgeräumt und man kann die Ordnung erkennen, dann stimmen die Prozesse und dann kann man ihn auch übergeben. Dann kann ich ja an jedem einzelnen Tag sehen, ob ein Fahrradladen, ob ein Fahrradgeschäft fertig ist zum Verkauf oder nicht.
Ja.
Also eigentlich relativ einfach zu sehen, ob mein Laden bereit ist oder nicht, oder?
Ja, ich hatte ja, jetzt fällt mir übrigens ein, witzigerweise während des Podcasts fällt mir ein, dass ich selber ja auch meinen Laden verkauft habe. Und ich glaube, das war tatsächlich auch ein Argument für den Nachfolger, dass der gesehen hat, mein Laden war aufgeräumt. Der war jetzt vielleicht nicht in allen Punkten einwandfrei und perfekt, aber er war aufgeräumt, er war strukturiert und das fiel ihm leicht, in diesem Laden einzusteigen. Und das war tatsächlich damals ein Argument. So, und der, ich hat natürlich damals auch so Fragen gestellt, na ja, wie soll ich das denn bewerten? Ich weiß ja nicht, ob die Umsätze, die du gefahren hast, praktisch ein Jahr oder zwei Jahre später immer noch die gleichen sind. Wer weiß, wie viele Kunden abspringen, weil du nicht mehr da bist und so weiter. Ich meine, diese Unsicherheit, mit der lebt man ja immer sozusagen. Was passiert eigentlich, wenn ich anfange und nicht derjenige, der das vorher betrieben hat, zumindest bei kleinen Betrieben. Bei größeren ist es ja so, dann bleiben die VerkäuferInnen ja und die Werkstattleute auch komplett da. Dann ist ja schon mal eine gewisse Grundlage geschaffen. Aber bei mir war es eine Unsicherheit. Die Unsicherheit kann man niemandem nehmen. Also das ist ja das unternehmerische Risiko, was man eingeht, wenn man einen Laden übernimmt. Aber klar war, ich glaube, ich habe es nicht schwer gemacht.
Okay, alles klar. Dann lass uns doch mal jetzt noch mal in so einen richtigen Fall reinhören. Und da haben wir doch den wunderbaren Münsteraner Fahrradtender Raimund Gerwing. Den können wir doch mal einladen und fragen, wie er das denn hingekriegt hat. Ob er ein ordentlicher Mensch ist oder eher nicht so ein ordentlicher. Und da bin ich ganz gespannt, was er dazu erzählen wird.
Ich auch, ich bin gespannt.
Ja, schon wie angekündigt heute bei uns im Podcast Raimund Gerwing aus Münster. Einer der Veteranen der Fahrradbranche. Ich weiß gar nicht, warum wir bei dir jetzt gerade über Übergabe reden. Wenn ich das hier so gucke, du siehst am jüngsten aus. Ist es wirklich so weit, dass du den Laden übergeben musst, Raimund?
Du hast wie immer sehr professionell in der Anrede. Ich gehe da mal drüber weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen in der Tat in diesem Jahr am 25. Mai feiern wir unser 40-jähriges Jubiläum. Deshalb, wenn du von der Seite guckst, habe ich auch viele graue Haare. Die kommen nicht vom Fahrradfahren, die kommen einfach von meinem Alter.
Okay, also tatsächlich, der Drahtesel in Münster wird übergeben in neue Hände. Das ist Fakt. Und wenn das Fakt ist, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie und was ihr gemacht habt, oder?
Ich bin im Januar 65 geworden. Das ist ja, wie alle wissen, ein Alter, wo man übers Aufhören nachdenken sollte und kann. Da das nicht keine spontane Idee von mir ist, sondern ich das immer schon zu meinen unternehmerischen Kernaufgaben gezählt habe, auch über das Aufhören, die Übergabe oder das Ende des Unternehmens nachzudenken, ist das jetzt Stand der Dinge. So ist es.
Aber dann, das ist ja spannend, wenn du gesagt hast, du hast das schon immer als deine Aufgabe empfunden. Seit wann hast du denn darüber nachgedacht? Also wie alt warst du, als du angefangen hast, darüber nachzudenken? Und wann hast du das eingeleitet?
Ganz ehrlich, denke ich darüber nach seit bestimmt schon 15 Jahren. Also immer wieder, wenn unternehmerische Grundsatzentscheidungen zu treffen waren, sprich Mietverträge zu unterschreiben sind oder so etwas, kommt diese Frage ja irgendwie hoch oder bei Investitionsentscheidungen, die eine lange Nutzungs- und Abschreibungsdauer haben. Bei allem sowas prüft man ja oder prüfe ich ja, ob die ganzen unternehmerischen Parameter daraufhin abgestimmt sind. Und je älter ich geworden bin, desto mehr geht es eben auch darum, das Ende meiner aktiven Zeit zu planen.
Raimund, wenn ich mir jetzt den Drahtesel in Münster vorstelle, der ist ja eine prominente Lage. Jeder in Münster kennt das Fahrradgeschäft, glaube ich, weil es einfach so gut gelegen ist und jeder dran vorbeifährt. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist das ja schon ein richtig wertvoller und großer Laden. Dürfen wir dich fragen, wie konkret dann diese Übergabe da abläuft? Du wirst ja den Laden nicht verschenken, sondern eher verkaufen. Oder also was passiert konkret? Kannst du da konkret drauf eingehen?
Natürlich geht es erstmal um grundsätzliche Entscheidungen. Wer kommt überhaupt in Frage? Einer aus der Familie, einer aus der Crew oder eine externe Geschichte? Es tauchen Überlegungen auf, auch anhand von Mails, die man wahrscheinlich in einem bestimmten Alter oder bei einer bestimmten Unternehmensgröße kriegt, wo dann irgendwelche Agenturen sagen, hey, willst du dein Unternehmen verkaufen? Wir erwickeln das diskret für dich ab. Handwerkskammer, IHK sind solche Institutionen, die natürlich auch so etwas anbieten und mit denen ich ja in meinem normalen beruflichen Netzwerk auch zu tun habe, sodass das zum normalen unternehmerischen Portfolio gehört, würde ich sagen, genauso wie auf die Eurobike zu gehen und ins nächste Jahr zu schauen. Was das Konkrete angeht, ist es so, dass wir seit, ich kann das ruhig sagen, Julian ist also mein Nachfolger, der meine Nachfolge übernehmen wird. Julian ist 2008 mit 19 in mein Unternehmen eingestiegen. Ich habe mir mal die Zahl gerade in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal rausgesucht. 2009 hat er, als er für mich gearbeitet hat, einen Meister gemacht, war einer der jüngsten Meister im Kammerbezirk, ist dann auf Wanderschaft gegangen, auch nach, in die Schweiz und sowas und ist dann seit 2013 wieder ins Unternehmen gekommen. Und dann sehr kurzfristig, 2015, 16 war das, hat er mich auch schon darauf angesprochen, wie das ist mit Übernahme, weil er für sich auch immer die Selbstständigkeit im Fokus hatte. Und da trafen sich dann zwei Interessen, sage ich jetzt mal, dahingehend, dass wir das sehr langfristig zusammen eingestellt haben.
Jetzt wäre für mich ja spannend zu fragen, du, das ist ja wirklich ein sehr, sehr etabliertes Geschäft. Thorsten hat es schon gerade beschrieben, sehr bekannt. Ich finde auch sehr wertvoll. Was war denn für ihn der Grund zu sagen, ich möchte lieber da einsteigen, als zum Beispiel das alles so zu machen, wie ich das selber mir vorstelle? Also könnte er ja auch einfach ein eigenes Geschäft gründen, könnte seine eigene Werkstatt als Meister gründen, könnte sagen, komm, ich mache so, wie ich das mir vorstelle und ich muss dann die ganzen Altlasten nicht übernehmen. Habt ihr darüber gesprochen?
Klar haben wir darüber gesprochen. Wir haben uns sogar auch konkret dazu beraten lassen von einem alten Hasen aus der Unternehmensberaterszene, der sogar auch durchgerechnet hat, ein Modell, wo Julian praktisch steppweise einsteigt und erstmal den Werkstattbetrieb übernimmt. Das ist bestimmt auch schon 7, 8, 9 Jahre her, was sogar durchaus auch darstellbar gewesen wäre. Nur die Entwicklung des Geschäftes in seiner Expansion und in seiner Orientierung, was den Unternehmensfokus angeht, die ist dem immer wieder zuwidergelaufen, sodass letztendlich man das eigentlich zurückführen kann auf die Tatsache, erstens, wie gesagt, ich habe es schon immer als eine der wirklich zentralen Aufgaben von mir als Unternehmer gesehen, mein Ende zu planen. Punkt zwei, ich habe mir immer geschworen, egal wie das Ende aussieht, Option ist ja auch Schlussverkauf und Schlüssel rumdrehen zum Beispiel, am Ende eines Mietvertragszeitraums, egal wie das Ende aussieht, nie auf das Ende hinarbeiten, sondern bis zum letzten Tag so zu arbeiten, als ob es 20 Jahre weitergeht. Weil gerade in dieser Lage, die du angesprochen hast, Thorsten, ich das Gefühl habe, dass der Kunde an vielen kleinen Dingen merkt, ob das Unternehmen weiter Gas gibt oder ob das Unternehmen schleichend sich auf den Ausstieg vorbereitet. Und das wäre in der starken Wettbewerbssituation, in der ich hier in Münster bin mit 60 Fahrradgeschäften, wäre nach meiner Überzeugung absolut tödlich
gewesen. Da würde ich jetzt mal sagen, also erstmal Hut ab vor deiner Weitsicht, weil das ist tatsächlich so, dass wir viele Betriebe kennen, die schon 5, 6, 7 Jahre vorher, wenn nicht sogar 12 Jahre vorher anfangen, so zu arbeiten, als würden sie es morgen zumachen. So, also das finde ich erstmal großartig, dass du das genauso gemacht hast und zeigt ja auch davon, dass dieser Betrieb deshalb so wertvoll ist, weil du unternehmerisch daran gegangen bist.
Ich sag mal, gerade jetzt zeigt sich das, zum Zeitpunkt des Jubiläums haben wir zwei Baustellen. Die eine Baustelle ist, dass wir die Werkstatt, die wir gerade erst im letzten Jahr vor noch nicht mal einem Jahr umgezogen haben und um den Faktor 5 vergrößert haben, dass wir die schon wieder vergrößern und da jetzt an Durchbruch und Fassade arbeiten und dass wir jetzt gerade vor 14 Tagen die Zusage bekommen haben, hier im Hauptgeschäft eben auch eine massive Erweiterung umsetzen zu können. Und letztendlich wird das dann Julians Baby sein und auch unter Julians Ägide entstehen, sodass sich das, und da bin ich ein bisschen Buddhist, auf eine wunderbare Weise zusammenfügt. Das Erreichen von der Altersgrenze durch mich und die Neuaufsetzung des Unternehmens in den zwei Kernbereichen, Verkauf und Werkstatt. Und das hätte eigentlich nach meinem Dafürhalten nicht besser laufen können.
Jetzt würde ich ja mal sagen, oder ich weiß es besser, du hast nicht zugehört oder du weißt noch nicht, was Uwe und ich vorher besprochen haben. Also das alles das, was du gemacht hast, haben wir vorher schon als Stärken rausgestellt. Das zeigt mal nur wieder, was für ein exzellenter Unternehmer du bist und offensichtlich alles richtig gemacht hast hier. Wie ist denn das jetzt, wenn Julian übernommen hat? Was machst du denn? Bist du weg?
Also zum einen bin ich nicht weg. Also dieses Thema Erweiterung des Ladens. Wir sind, wie vielleicht nicht alle wissen, in der Tat in einer sehr zentralen Innenstadtlage und stehen deshalb extrem unter Beobachtung durch die Stadt und auch durch die Politik. Das setzt die Möglichkeit der Erweiterung zu darstellbaren Bedingungen, setzt einen enormen Verhandlungsaufwand in alle Richtungen voraus. Und das ist eine Sache, die erst mit der Eröffnung des Entladens abgeschlossen sein wird. So ist unsere beide Einschätzung. Das heißt, dieses Thema Ladenumbau hier an der Stelle mit neuer Fassade, mit Durchbrüchen, mit Lastenaufzug, mit den Rieseninvestitionen, die damit zusammenhängen, das werde ich mit Sicherheit noch begleiten. Aber mein Ziel ist ganz klar, habe ich heute in der Mittagspause noch verkündet, dass ich spätestens ab Herbst ab Herbst zumindest mal auf irgendeine 35-30 Stunden Woche kommen möchte im Geschäft und vielleicht auch mal das eine oder andere Wochenende frei haben möchte. Das ist Ziel.
Das klingt ja nach einer Win-Win-Situation für beide Seiten, aber damit hast du ja, also du hast weitere Aufgaben noch und Julian ist froh, wenn du die übernimmst. Jetzt hast du mir eine Frage vorhin ja noch nicht ganz hundertprozentig beantwortet, was Julian dazu getrieben hat, sozusagen, das war deine Sicht, aber was Julian dazu getrieben hat, doch keinen eigenen Laden aufzumachen. Also ist es das, dass ihr euch so gut ergänzt? Kann man das beschreiben? Ist das irgendwie so die Zauberformel, die daraus entstanden ist?
Also vom Grundsatz hat es genau damit zu tun. Diese gute Ergänzung ist natürlich Folge davon, dass wir uns gegenseitig extrem vertrauen, dass wir in den letzten 5 Jahren, sage ich jetzt mal, wo wir uns gemeinsam auch auf die Unternehmensnachfolge committed haben, dass wir im sehr erfolgreichen Dreierteam unterwegs sind. Julian als Mann mit der handwerklichen Erfahrung, eben als Meister, Nicola mit Marketing und Personal und mir mit meinem Netzwerk. Das ist eine Dreier-Führungscrew, die sich in der wilden Corona-Zeit sowohl aufwärts als auch abwärts sehr bewährt hat und die maximal Spaß macht, umso mehr Spaß macht eigentlich, je mehr Schwierigkeiten auftauchen. Fühlt sich einfach toll an, das sieht Julian eben genauso. Deshalb die Sache Fairness, Vertrauen, Verantwortung, das sind so die Schlagworte, denke ich, die in beide Richtungen gelten. Und da, die Frage klang so ein bisschen an, und da, das hat natürlich auch seinen Einfluss auf die Frage der Wertfindung.
Jetzt sprichst du von Vertrauen und ich muss meine Frage von vorhin vielleicht nochmal konkretisieren. Ich brauche nochmal eine Vorstellung, wie das genau funktioniert. Hat Julian jetzt irgendwie ein paar Millionen Euro mitgebracht und kauft dir den Wumms ab oder gibt es da eine Miete oder eine Pacht oder Beteiligung? Also kannst du darüber reden? Darfst du darüber reden oder magst du darüber reden?
Ich habe soeben noch mit Julian darüber gesprochen. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich natürlich nicht den Kaufpreis in Euro nenne, aber das Verfahren brauche ich kein Geheimnis zu machen. Also wir haben vor Corona schon ein Letter of Intent mit unter Beteiligung von 2 Beratern vereinbart, den wir beide unterzeichnet haben, wo das grobe Bewertungsraster skizziert wurde und auch ein zeitlicher Ablauf skizziert wurde. Diesen zeitlichen Ablauf haben wir gerissen. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, was einfach nicht vorhersehbar war, muss ich mal ganz klar sagen. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass durch das starke Unternehmenswachstum Dinge wie Warenlager sehr, sehr stark sich verändert haben, was natürlich auch einen Einfluss hat auf Julians Finanzierungsoptionen. Lange Rede, kurzer Sinn. Da kommt wieder Fairness, Vertrauen und Verantwortung zur Sprache. Natürlich ist mir klar, dass ein so spezielles Unternehmen wie dieses hier, was eben nicht ein Modell Radwelt ist, was man wahrscheinlich, egal ob an Lucky Bike oder Stadler oder XXL, immer wird verkaufen können. In einer Stadt mit ab 50.000 Einwohnern ist das letztendlich fast ein Selbstläufer aus meiner Sicht. Wäre mir aber als Unternehmer zu langweilig zu führen und entspricht auch nicht mir. Und das Schöne ist, das entspricht auch nicht Julia. Wir wollen diese Innenstadtlage, wir wollen das Spezielle, wir wollen diese Marken an unsere Kunden, in unsere Kunden reintragen. Und deshalb sind wir in der Unternehmensstrategie, Zukunftsstrategie, absolut beieinander. Und dass jetzt dieser höhere Wert entstanden ist, allein schon durch das größere, deutlich größere Warenlager, ich glaube, es ist doppelt so hoch oder mehr als zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Letter of Intent unterschrieben haben. Das führt dazu, dass wir natürlich da das berücksichtigen müssen. Da gibt es aber Möglichkeiten von mir auch, Angebote von mir auch an Julian, die Kaufpreisfälligkeit entsprechend zu strecken oder so etwas. Was Fakt ist, ist, das Unternehmen wird als Ganzes in einem Schritt übergeben. Also dann bin ich nicht mehr 100% Eigentümer, sondern nur noch 0% Eigentümer und Julian wird zu diesem Zeitpunkt 100% Eigentümer sein.
Jetzt kennen wir dich ja als Engagierten, als mit Leidenschaft, einen leidenschaftlichen Unternehmer. Wie schaffst du es denn in Zukunft, dich auch rauszuhalten?
Du wirst es nicht glauben, aber wir haben über diese Dreiteilung, die ich gerade schon erwähnt habe, in der Tat schon eine sehr gute Arbeitsteilung, die wirklich funktioniert, als wenn wir uns Bälle zuwerfen würden. Julian macht seinen Bereich und vor allen Dingen, wie gesagt, sein Meisterstück jetzt war die Ausgliederung und extreme Erweiterung der Werkstatt vor einem Jahr, wie ich schon sagte. Das ist komplett sein Bereich gewesen. Da habe ich mich praktisch nicht eingemischt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, richte das so ein, wie du es einrichten würdest, als wenn es schon deins wäre. Es ist ja noch meines. Ob Reparaturständer oder Verträge mit Herstellern oder sowas, das ist alles Julians Baby. Und es freut mich ungemein und bestätigt mich und beruhigt mich auch ein Stück weit, dass das Ding so gut funktioniert. Natürlich spielt die Frage der Finanzen immer eine große Rolle. Da stehen ja immer so Dinge im Raum wie Ertragswert, Substanzwert, Firmenwert und so weiter. Und das ist mir schon ein Bedürfnis, noch was dazu zu sagen. Wir sind im Fahrradbereich nicht in der Startup-Szene unterwegs, wo irgendwelche fiktiven Ziele monetarisiert werden können und Fantasiepreise von Mehrfachen eines Jahresumsatzes gezahlt werden. Das muss jedem klar sein, der ein Unternehmen verkaufen will. Der Kaufpreis muss für eine Einzelperson, wie es Julian eine ist, der auch als Einzelunternehmer an den Start gehen wird, muss tragbar sein und, ich sag mal, in einem überschaubaren Zeitpunkt auch vollständig zurückgeführt werden können aus dem Unternehmensertrag. Daraus ergibt sich eine natürliche Grenze. Das ist das eine. Das zweite ist, der Substanzwert ergibt sich natürlich aus abgewertetem Warenlager und Inventar und solchen Dingen. Das ist einfach rechenbar. Das ist irgendwo so eine Grundlage, die willst du als Übergeber natürlich gerne haben. Der Ertragswert ist das, was ich gerade sagte. Da muss man als Fahrradunternehmer Abstriche machen und den Firmenwert halt, Kundenkartei und Lage und Wettbewerbsverhältnisse und sowas, wie hoch der jetzt zu bemessen ist, das kann Verhandlungsgegenstand sein, aber in beiden Fällen, die ich schon hinter mir habe, war es letztendlich nicht das Rechenmodell der Handwerkskammer oder der IHK, die zum Tragen gekommen ist, sondern mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl hat mich da gar nicht so sehr getrogen. Letztendlich ist es immer so, dass der Wert derjenige ist, den ein anderer bereit ist, dafür zu zahlen. Das muss jedem klar sein. Du kannst das noch so schön rechnen vom Ertragswert her, weil die Corona-Jahre so saugut waren. Da könnte ich mich jetzt in Sphären rechnen, wo mir ganz schummrig wird. Aber das kann ja nicht Sinn und Zweck einer nachhaltigen Firmenübergabe sein. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Julian und ich da auch aus dieser finalen Preisverhandlung vernünftig, fair und gut auseinanderkommen. Das ist mein Bestreben und ich bin überglücklich, dass ich in Julian jemanden habe, der letztendlich die Kiste, die mir so am Herzen liegt, so weiterführt, wie es mir am Herzen liegt. Was Besseres kann es eigentlich nicht geben.
Raimund, da hast du uns ja ganz offen und ganz transparent eingeführt in deine Übergabesituation. Das war toll, da mal einen Einblick zu kriegen. Und ich finde, ja, das ist dir nur zu gratulieren, dass ihr das so gut hinkriegt. Also sowohl dir als auch Julian, herzliche Gratulation daran. Hört sich alles gut an.
Ja, also da hat Raimund ja quasi genau das richtig gemacht, was wir vorher schon gesagt haben. Ich finde es sensationell. Also gut zu sehen, wie man das mal richtig gut hinkriegen kann, oder?
Naja, und was man deutlich merkt, und das finde ich irgendwie wirklich bemerkenswert, dass es auch von der persönlichen Beziehung zu dem Nachfolgenden abhängt, ob das gut und harmonisch läuft oder ob man sozusagen eigentlich nur sich als Konkurrent empfindet. Und das haben die beiden wohl super hingekriegt.
Ja, das werden wir mal weiter beobachten und dann schauen wir mal. Super.
Pack das mal in dein Topcase.
Jetzt haben wir schon am Anfang über Werkstätten gesprochen und irgendwie sind wir immer wieder mal kurz drauf gekommen. VSF Allride Werkstätten. Ich habe als wesentlichen Bestandteil da dieses Audit im Kopf und das ist total hilfreich, weil man so viel lernt über das Audit. Dieses Audit wird doch aber auch für jeden Händler angeboten, oder?
Ja, also jeder kann das buchen und das Tolle ist, finde ich jedenfalls, dass da kommen Experten in deinen Laden, checken einmal die Werkstatt, checken die Annahme, gucken, wie sind die Prozesse und man kriegt nachher einen kompletten Bericht mit einem ausgefüllten Auditformular und hat dann praktisch Anhaltspunkte dafür, was man besser machen kann, wenn man das möchte und an welcher Stelle irgendwie Nachholbedarf ist. Und das ist, finde ich, großartig, hilft jedem und ist eine gute Vorbereitung für den nächsten Winter.
Und was auch total klasse ist, man erfährt ja auch die Sachen, wo man schon sehr, sehr gut und stark ist. Also das ist auch ein schöner Bericht, um mal seine Stärke, seinen Status quo überhaupt zu kennen, glaube ich.
Unbedingt. Es kann natürlich ja auch bei rauskommen, du machst schon alles richtig. Das kann passieren.
Auch nicht schlecht, finde ich. Aber trotzdem, so oder so, gibt es jetzt hier einen 100-Euro-Gutschein, damit du das tatsächlich auch sofort umsetzen kannst und nicht erst im nächsten Winter, sondern jetzt sofort 100 Euro billiger, weil du einen Gutschein kriegen kannst. Und zwar, indem du an podcast@vsf-mail.de schreibst oder in den Shownotes einfach guckst.
Das ist der heiße Scheiß.
Ja, du Thorsten, das Ausstellerverzeichnis von der Eurobike ist online. Hast du schon gesehen?
Habe ich schon gesehen, ja. Und es ist ja total klasse, dass man nicht nur die Aussteller sieht als Verzeichnis, sondern immer auch nur irgendwie so ein, zwei Produktideen gleich dabei hat. Man kann sofort die Aussteller zuordnen und ist sofort irgendwie drin, was da passiert. Finde ich total gut.
Ja, da muss ich gestehen, geht mir auch so. Ich bin ja jetzt seit 30 Jahren in der Branche oder sogar noch schon länger. Und ich kenne natürlich viele trotzdem nicht. Ja, und muss dann irgendwie auch was sehen, damit ich weiß, was die treiben. Also mir hilft das.
Genau, mir hilft das auch und vor allen Dingen weiß man dann mal schon mal, wo man hingehen kann und wo man vielleicht auch im Standort vorbeiguckt und das, was wirklich interessant ist. Also sehr, sehr hilfreich, gerade die Seite Aussteller und Produkte 2024 heißt sie. Aber hast du auch die Sonderflächen gesehen?
Die habe ich gesehen und habe ich auch mal kurz reingeklickt. Also was ich zum Beispiel spannend fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Handmade Area. Da geht es viel um Custom-Räder, Handmade, Unique-Sachen, Rahmenbau und sowas. Und das Ganze ist ja sogar in der 12.1. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Treppe hoch.
Ja, das machen wir in jedem Fall. Also das habe ich mir auf jeden Fall schon mal in meinem To-Do, in meinem Timetable eingetragen für die Messe, dass ich da auf jeden Fall hingehe. Aber wir werden uns doch mit Sicherheit auch in der Sport- und Performance-Area sehen, oder?
Ja. Weil wir ja so unheimlich, was steht da irgendwie alles zum Thema Gravel Road und Fashion und Lifestyle und weil wir ja so wahnsinnig lifestyleig sind, werden wir da auf jeden Fall auch hingehen.
Nein, wir sind also, nicht Sports und wir sind nicht Performance, aber wir sind auf jeden Fall Fashion, mein Lieber. Ja,
wie sagen wir bei uns im Verein immer, Hauptsache gut aussehen, was man selber, wie man fährt, ist ja nicht so gut, nicht so wichtig, ja, genau.
Und dann gibt's, es gibt ja noch viel, viel mehr, ne? Also Cargo Area habe ich gesehen.
Ja, genau.
Finde ich immer interessant, weil Cargo-Lösungen finde ich total spannend und ich will auch immer sehen, was die anderen gerade machen.
Ja, und es gibt eine Rubrik einer Halle, die heißt Ecomobility Experience Gallery. Ja, okay, ich selber störe mich immer dran, aber ich verstehe natürlich, die Eurobike ist international, also spricht sie auch komplett immer Englisch in den Titeln, aber man muss nur auf die Bilder gucken und dann findet man es gleich wieder spannend. Also da
geht es auch um Autos.
Zukunftsmodelle von elektroangetriebenen oder elektro- und muskelbetriebenen Fahrzeugen. Spannende Sachen sind da zu sehen.
Ja, ich finde es auch total spannend. Ich weiß noch nicht, ob es dann tatsächlich zu dem Fahrradthema so gut passt, aber das, ich gucke mir das an auf jeden Fall, bin da sehr, sehr offen. Ich kenne ja das gleiche Format von der OMR und da sind dann immer nur irgendwie 400 PS Benzineinspritzer zu sehen. Die sind dann Eco-Mobility. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, das wird hier nicht so sein, genau. Ja, und dann kann man sich angucken, wo ist eigentlich die Demo-Area und die der Test-Track. Also das kann man dann wirklich sehen. Da gibt es auch dann einen entsprechenden Plan, wo das Ganze stattfindet. Also ich finde, es ist gut aufbereitet. Man kann alles sehen, man kann alles finden. Und ja, hilft einem sozusagen eine Vorbereitung zu treffen auf die Eurobike und sich selber seinen eigenen Weg und seinen eigenen Tagesplan schon mal zu machen.
Also zwei Sachen als Aufforderung, wenn du vorhast, gar nicht zur Eurobike zu gehen, dann guck hier mal rein und hol dir Appetit. Vielleicht hast du dann nachher ja doch Bock, zur Eurobike zu gehen. Ich halte das für total wichtig. Und wenn du sowieso zur Eurobike fährst oder zur Eurobike gehst, dann kannst du hier deinen Messebesuch wirklich optimal planen und keine Zeit verschwenden und deine Besuche so nacheinander legen, dass das auch sinnvoll eine Reihenfolge ergibt. Also so oder so ein extrem hilfreiches Tool. Geh mal auf die Seite, guck dir das an. Auf jeden Fall total spannend.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Jetzt haben wir auch schon viel über die Eurobike geredet. Letztes Mal, dieses Mal und nächstes Mal wieder, ne?
Nächstes Mal wieder und diesmal, glaube ich, geht es nochmal in die Tiefen des Programms. Da werden wir auch einen spannenden Interviewpartner haben.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.